Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Für diese Episode sind wir zum Denkmalrettercamp der Jugendbauhütten, einem bemerkenswerten Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, gefahren.
Wer auf Kramers Gut fährt, der sieht nicht nur bröckelnde Fachwerkfassade, überhaupt alte Gebäude, sondern der sieht auch ganz viel Arbeit. Wir stehen vor einem 400 Jahre alten Gutshof, innerstädtischen Gutshof. Erzähl mal, wo wir sind.
Wir sind nach Helmstedt gefahren, auf Kramers Gut, und wollen herausfinden, was es eigentlich genau bedeutet, ein Gutsgebäude, ein Denkmal praktisch zu erhalten.
Und da haben wir hier ein Musterbeispiel, denn hier sind, ich weiß gar nicht, 150 Leute aktiv
pro Woche
gerade tätig, um dieses Haus in eine neue Zukunft zu bringen. Wir gucken mal rein.
Hi, schön, dass ihr da seid.
Ach schön.
Hallo.
Ich bin Ralf.
Ich bin Melina. Willkommen auf Kramers Gut, einem der ältesten Gebäude von Niedersachsen. Ihr seht schon, wir haben viel zu tun und ich würde euch gerne zeigen, was wir hier so machen. Mhm. Ja, und ich glaube, die schiere Fläche erklärt, warum wir 150 Leute pro Woche hier beschäftigen können. Und sehr viele engagierte Leute von direkt aus der Stadt, aus Helmstedt.
Mhm. Willst du uns die Anlage mal zeigen?
Sehr gerne. Wir starten beim Kuhstall.
Ja. Das Denkmalrettercamp ist ja nach der Flut im Ahrtal entstanden. Das heißt, dort haben wir 3 Jahre in Folge, haben wir dort Denkmale gerettet, Flutschäden behoben. Und so stand letztes Jahr die Frage im Raum, wie führen wir das weiter? Und da das keine Option mehr war, wieder ins Ahrtal zu gehen, weil wir da auch keine geeigneten Baustellen mehr hatten, haben wir hin und her überlegt und sind zu der Entscheidung gekommen, wir wollen dieses Format unbedingt fortsetzen und brauchten natürlich einen neuen Ort dafür. Und dann kristallisierte sich relativ schnell Helmstedt heraus, weil wir hier ein Objekt haben, das architekturhistorisch und denkmalpflegerisch sehr, sehr interessant ist. Wir haben gemischte Bausubstanz vom 15. bis ins 19. Jahrhundert, sehr wertvoll, einzigartig in Niedersachsen. Und gleichzeitig haben wir eine sehr, sehr engagierte Stadtgesellschaft. Das haben wir vorhin in den Gesprächen ja auch schon gesehen, die hier extrem rührig und engagiert ist, sich sehr einsetzt. Und sowas brauchen wir immer. Wir brauchen immer engagierte Partner vor Ort. Denkmalschutz ganz konkret bedeutet für mich, dass die Realität, in der ich mich täglich bewege und die wir ja gerne für selbstverständlich halten, die bekommt sozusagen einen doppelten Boden. Weil ich spüre, dass die Dinge nicht immer so waren, wie sie heute sind. Und die Denkmale sind die Orte, an denen ich das konkret erfahren kann. Und deswegen
ist das jenseits des Handwerklichen, das ist ganz enorm wichtig, weil daraus besteht die Denkmalpflege, aber das ist sozusagen die
geistige und kulturelle Dimension, würde ich mal nennen.
Ja, ich bin vom Bauamt Stadtentwicklung. Meine Funktion hauptsächlich ist für Kramers Gut. Deswegen bin ich hier auch abgestellt und eingestellt. Meine Zuständigkeit betrifft die Ausarbeitung, die Umsetzung der handwerklichen Tätigkeiten, die Überwachung der Baufirmen, damit hier alles denkmalgerecht und auch fachlich richtig funktioniert, abgearbeitet wird. Ich selber komme aus dem Handwerksbereich, bin Meister, ja. Handwerksmeister, 35 Jahre lang Bauleiter gewesen auf große Baustellen. Die Stadt hat das dann angeschaut, festgestellt, dass es das älteste Gut der Stadt ist. Das älteste Gebäude ist von 1415, also es ist sehr alt und denkmalgeschützt. Und man hat das gekauft, um es nicht verfallen zu lassen. Es wäre viel, viel zu schade. Es ist ja ein riesiges Stück Geschichte von Helmstedt, was man nicht vergessen darf. Im Prinzip fehlt so ein Ort, wo die Einwohner von Helmstedt auch zusammenkommen können, mit zum Beispiel den Freiwilligen der Jugendbauhütte in Kontakt zu treten, um da festzustellen, was machen die denn überhaupt. Die investieren ja ein Jahr freiwillige Arbeit für denkmalgeschützte Gebäude oder was auch immer altertümlich ist. Das ist ja schon beachtenswert und es ist auch wirklich eine Freude zu sehen, wenn die hier alle sind und arbeiten oder an anderen Gebäuden arbeiten, dass da so viel Motivation und Energie reingeht, das ist unglaublich. Die ganze Anlage wird in Etappen abgearbeitet. Ich denke mal tatsächlich realistisch gesehen 12 Jahre mindestens. Aber ich will versuchen, vor meiner Rente mit dem allen durch zu sein, um das auch zu sehen, wenn es fertig ist und auch mit Nutznießer zu sein.
Schön. Hallo Hanno.
Moin.
Wir haben schon gerade erfahren, du kennst dich hier am besten aus mit der gesamten Situation auf der Baustelle. Was sind hier die großen Herausforderungen?
Die großen Herausforderungen sind, dass man zusehen muss, dass die Leute das Material zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort haben und dass hier immer schön Platz ist, dass man auch dahin kommt zu den Baustellen mit dem Lieferfahrzeug oder mit dem Container oder mit den Schubkarren und so weiter. Eine Lieblingsbaustelle ist definitiv die Renaissance-Reihe, weil das einfach total schöne alte Häuser sind, die ganz viel Baugeschichte zeigen. Die sind ja sehr hier hofseitig, doch relativ schlicht. Auf der Straßenseite sind die nochmal viel komplexer und viel geschmückter auch. Eigentlich ist es das Ensemble, was es ausmacht. Also diese Komplexität, die ganze Baugeschichte, die hier so hintersteckt. Also man kann ja die letzten 400 Jahre Baugeschichte hier auf diesem Grundstück einfach komplett erfassen. Wir könnten tatsächlich aufs Gerüst hoch. Da ist nämlich eine Stelle, die ist wirklich speziell, insofern als dass ein irrsinnig großer Balken drin verbaut ist. Mhm. Der gerade gestern vom Bauhistoriker untersucht wurde oder begutachtet wurde. Und wir dann in der großen Runde mit den Freiwilligen zusammen halt einfach überlegt haben, woran liegt das, dass da so ein großer Balken drin ist. Der ist 60 auf 45 Zentimeter im Querschnitt und 7 Meter lang, hat also ungefähr 1,5 Tonnen Gewicht. Im Eichen. Trockenen Zustand, Eiche. Und dann halt einfach mal auf 3 Meter Höhe. Das ist schon beachtlich. Ja. So. Ist aber bauzeitlich. Also. Ja, aber also dieser Balken ist halt einfach echt wirklich sehr, sehr imposant mit 7 Meter Länge halt und dem ungefähr Gewicht von 1,7 Tonnen im heilen Zustand getrocknet. Im Zweifelsfall war der auch damals beim Einbau noch nass. Das heißt vielleicht so 2 Tonnen. Und den dann halt ohne technische Hilfsmittel, die wir heute haben, den hier auf 3 Meter Höhe zu befördern, muss halt schon einen Grund gehabt haben. Also das macht man halt nicht immer so aus Spaß, weil man gerade einen Balken da hat. Der hat halt auch eine Dimension, aus der man halt locker 4 Balken schneiden können. Aber man muss halt wirklich immer bei jedem Balken eine einzelne Lösung finden. Und das macht ja das Ganze auch spannend. Also wir sind halt hier nicht im Neubau, man kann das hier nicht auf dem Reißbrett machen. Es kommt nicht über eine Maschine, die das CNC gefräst, irgendwelche Zapfenverbindungen macht, sondern alle Zapfen sind unterschiedlich, alle Balken haben ein anderes Maß, jedes Zapfenloch muss entsprechend auch ein anderes Maß haben. Deswegen ist hier ganz viel Messen, Gucken, Anreißen und handwerkliches Bearbeiten. Und das macht den Reiz ja auch einfach in der Denkmalpflege aus. Ne?
Aber ist es hier die kritischste Stelle in dem ganzen Areal oder gibt es hier noch andere?
Ich würde sagen, ja. Also von dem Areal, was jetzt wirklich dem Kerngutshof gehört, ist diese Speicherreihe und insbesondere dieses Gebäude das problematischste oder einsturzgefährdeteste, kann man sagen, ja. Und deswegen ist es halt total wertvoll, dass wir da jetzt beigehen. Noch kann man da was retten. So 5 Jahre weiter, vielleicht nicht mehr.
Und du selber kommst aber auch aus der Jugendbauhütte. Erzähl doch noch mal ganz, ganz kurz, wie du dazu gekommen bist.
Ich bin zu den Jugendbauhütten durch Zufall gekommen. Ich habe den Flyer beim Zahnarzt gefunden und mir dann gedacht, naja, das klingt total cool, wir machen handwerkliche Sachen. Und das hat mich so mitgenommen und begeistert, dass es lässt mich halt nicht los irgendwie. Ich finde es immer noch fantastisch.
Und die Begeisterung spürt man ja hier auch. Die gibst du jetzt auch weiter? Du lernst hier Leute an?
Genau. Ich darf die Baustelle leiten und mir überlegen, wie wir das am besten machen. Und wenn Menschen quasi meine Freiwilligen dann sind, dann zeige ich denen, wie das gemacht wird und warum, mit welchen Techniken und wie man die Probleme, die man so findet, dann damit lösen kann. Genau.
Wir sind ja freiwillig heute hier. Willst du uns mal mit in deine Werkstatt nehmen?
Sehr gerne. Man kann hier außen schon sehen, was wir ausgebaut haben. Tatsächlich die mit USB-Platten verschlossenen Fenster sind die, die wir schon rausgenommen haben. Dann kommt gerne rein. Genau. Das hier ist der Glasbereich. Mein Reich ist das. Und hier ist das Strohlager für die Leute, die dann Lehmwickel machen. Das ist toll, gell? Ja, und hier ist unsere wirklich sehr gut ausgestattete Werkstatt. Wir haben so gut wie alles. Maschinen, dann haben wir sehr schön sortiert Handmaschinen. Und diese Box da ist für die Fenster, die wir ausgebaut haben, da ist an der Farbe Blei dran.
Ja.
Und wir legen die in diese Box, machen die zu und dann können wir daran quasi arbeiten, ohne in Feuchtschutz gehen zu müssen. Und haben dann so eine Absaugung mit dran. Und ja, das ist ganz praktisch.
Aber habt ihr sie jetzt extra hier eingerichtet, die Werkstatt?
Die Werkstatt war schon hier von den Jugendbauhütten, die hier gerade schon vorher gearbeitet haben und auch später noch weiter daran arbeiten werden. Mhm. Und wir dürfen die quasi mitnutzen, was ein totaler Luxus ist.
Simon, wo kommt das alles her? Habt ihr so einen großen Fundus in der Stiftung?
Das ist spendenfinanziert.
Spenden?
Spenden, toll. Ja. Es lebt alles vom Engagement unserer Förderinnen und Förderer. Die stellen die Mittel dazu zur Verfügung und dafür sind wir sehr dankbar natürlich.
Genau, kommt rein in die gute Stube. Das ist der Raum, in dem die Fenster gestrichen und verglast werden. Und gerade verkitten wir zusammen und glasen ein. Und das haben der Freiwillige und ich zusammen gemacht. Und ja, die lernen enorm schnell. Das ist so toll, mit den Freiwilligen zu arbeiten. Die sind so interessiert und möchten das lernen, möchten das wissen. Und ich möchte das halt auch gerne weitergeben. Und das macht unglaublich viel Spaß. Zumal das total schön ist, wenn man denen das erklärt und die das dann hinkriegen und das ein Ergebnis ist, was jemand, der auch ausgelernt hat, auch hinkriegen würde. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll.
Hat er nicht Lust, diese eine Scheibe zusammen einzukippen?
Ja, deswegen, ich habe extra noch eine rausgelassen, dass wenn jemand Lust hätte, ja, der die Person das ausprobieren dürfte. Genau. Man macht das so, ich habe jetzt hier quasi schon Kit vorgelegt.
Ja.
Man protzt den hier so in die Falz rein und zieht das mit einem Kittmesser ab.
Ja.
Das ist nicht scharf, aber es schneidet halt den Kitt.
Ja.
Du bist da jetzt natürlich sehr offensiv, würde ich sagen. Also, weil Glas bricht ja sehr, sehr schnell.
Ja.
Ich gehe halt immer ganz, ganz vorsichtig rum. Also ich drücke halt immer so rum und mache das halt irgendwie. Also ich drücke nie an einer Stelle zu sehr, damit es eben nicht bricht, weil es kann halt sehr schnell passieren.
Tatsächlich ist Glas schon ziemlich stabil.
Ja.
Also man muss halt bei den Ecken aufpassen, weil sich bei den Ecken die Spannung sammeln kann. Mhm. Aber wenn man die Ecken halt so gegenüber macht und wenn man jetzt nicht genau in die Mitte Druck aufbringt, dann hat man quasi keine Chance, es kaputt zu machen. Finde ich es ganz wichtig, dass die sich da keine Vorwürfe machen, wenn was kaputt geht, weil es einfach menschlich ist.
Ja.
Und es ist halt so, dass hier freiwillige Menschen arbeiten. Mhm. Die lernen das noch, die machen das zum Teil zum ersten Mal im Leben, haben die überhaupt Glas in der Hand. Und dafür machen die das unfassbar gut.
Also unterschiedlich. Wir haben ganz, ganz viele Farbschichten und die sind auch miteinander im Prinzip verschmolzen über die Jahre. Und man sieht auch, dass die Tür umgebaut wurde. Hier vorne sieht man, dass der Teil eigentlich nie dem Wetter ausgesetzt war, sondern eher so ein bisschen klamm war. Deswegen ist das so ein bisschen gammelig. Das ersetzen wir auch noch. Und in der ersten Woche haben die Freiwilligen so kleine Fenster angelegt und wirklich mit dem Skalpell Schicht für Schicht runtergenommen, um zu sehen, welche Befunde haben wir da.
Ja.
Die untere Denkmalschutzbehörde war regelmäßig da, hat es geprüft, wie geht's weiter, wie dokumentieren wir das. Das gleicht man dann mit einem NCS-Farbfächer ab und dann hat man im Prinzip am Ende die Originalfarbe. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist viel, viel bunter gewesen.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, man sieht halt, wie man vorankommt, dass Stück für Stück immer mehr das Holz rauskommt. Das macht auch Spaß.
Ja. Und du hast auch an Fenstern hier schon gearbeitet.
Ja, genau.
Da ist man doch bestimmt stolz, wenn man für die nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahre oder 50 Jahre so eine Arbeit getan hat.
Ja, genau, wenn man dann wieder vorbeigeht an dem Gebäude, dann erinnert man sich dran zurück und ja.
Toll. Was ist für dich das Besondere an Denkmalpflege in dem Handwerk?
Naja, einfach, dass wir unsere kulturellen Baudenkmäler erhalten können. Das ist einfach was mich auch sehr mit Stolz erfüllt. Also wenn ich dazu beitragen kann, dass nicht alles überall auf der Welt gleich aussieht, weil es so in diesem modernen Stil gebaut ist, sondern mit der Region verwurzelt ist. Das ist schon eine schöne Arbeit.
Was macht es mit dir, diese Tür hier zu bearbeiten?
Naja.
400 Jahre wird die doch mindestens sein. Du bist einer davon auf dem Geschichtsstrahl.
Ja, das stimmt. Ich bin einer von vielen. Also das, was wir jetzt machen, das ist ja auch eine nachhaltige Arbeit. Also es wird keine neue Tür gebaut, die dann wieder CO2 verursachen würde, sondern man kann jetzt die Farbe abnehmen, mit Leinöl neu streichen und dann in 100 Jahren kann es wieder genauso gemacht werden. Also eigentlich ein Ding quasi für die Ewigkeit.
Hallo.
Hallo.
Hi, Tobias.
Johann.
Ich bin Ralf.
Johann.
Johann, du bist hier freiwillig. Erzähl doch mal, was machst du hier?
Also ich habe Schmieden zu Hause schon ein bisschen gelernt in der Museumsschmiede, aber nur hobbymäßig. Also jetzt, das ist Zufall quasi, dass ich das schon so ein bisschen kann und dann hier mitmachen kann. Aber ansonsten auch, was Lehmarbeiten angeht, Maurerarbeiten, alles Mögliche, was ich sonst auch mache, habe ich vorher noch gar nicht gemacht und mache dann hier zum ersten Mal. Aber möchte jetzt auch eine Metallbauausbildung machen. Ein Haken geworden? Ja. Genau.
Du kannst ihn jetzt schon anfassen. Also ich bin wirklich überrascht.
Genau, jetzt habe ich ihn abgekühlt. Hm. Dann zieht es sich auch wieder ein bisschen zusammen, ja. Bei Wärme dehnt es sich aus. Und dann, dann geht es hier auch wieder gut raus.
Ja. Klasse. Bist du zufrieden?
Ja. Ja, ist halt ein Haken. Also eigentlich sollte es in der Mitte sein. Es lag jetzt an verschiedenen Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Ja. Ich kann auch noch ein bisschen richten. Aber im Idealfall sollte das hier sehr mittig sitzen.
Ja.
Das ging jetzt gerade einfach nicht, weil ich das ja auch schief hatte.
Aber sieht super aus. Richtig toll.
Also ich finde es Wahnsinn, wenn ich vor so einem Fachwerkhaus stehe und das ist 600-700 Jahre alt. Das, denke ich, gibt es so einfach nicht mehr. Ja, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, diese Wertigkeit dahinter und natürlich die Handwerkskunst. Also ein geschmiedeter Nagel ist einfach was anderes als so ein Drahtnagel aus dem Baumarkt. Das kann man nicht vergleichen. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, ganz egal, ob Anleitende oder andere FSJlerInnen. Es ist einfach super, sich mit so vielen Erfahrungen, ja, so viele Erfahrungswerte mitzunehmen und natürlich auch viele einfach tolle Leute kennenzulernen, auch ganz unabhängig vom Handwerk. Also es hat mir sehr viel gegeben.
Und die Jugendbauhütte hat ja nicht nur den Wert, dass man am Denkmal arbeitet, sondern wahrscheinlich auch, weil es so eine schöne Community ist. Wo man
das auf jeden Fall. Ich habe Freunde fürs Leben gefunden in der Jugendbauhütte, also als ich noch mein FSJ gemacht habe. Ja.
Und diese Gemeinschaft ist so, also das ist auch das, was so ein bisschen süchtig macht, weil man kann nicht, also das Ding ist wirklich so toll und bin so happy. Das hat echt mein ganzes Leben verändert.
Okay, also jetzt haben wir euch Kramers gut gezeigt, aber 150 Leute müssen ja auch irgendwo unterkommen. Wir fahren jetzt gemeinsam ins Freibad und gucken uns an, wie wir dort campen.
Okay, cool. Ich gehe nach hinten, wie immer.
So, willkommen in unserem Camp, die etwas andere Denkmalretterseite. Ja, wir müssen 150 Leute bzw. 200 versorgen mit Essen, Schlafen und natürlich auch ein paar kleinen Gimmicks wie Hängematten. Und was könnte ein besserer Ort sein als ein Freibad dafür? Übrigens ebenfalls denkmalgeschützt. Als wir überlegt haben, dieses Projekt zu starten, kam aus der Stadtgesellschaft sofort Support. Nicht nur, dass die Leute aus dem Amt da total gut drauf reagiert haben, auch die lokale Bevölkerung hat sich total abgeholt gefühlt. Unter anderem hier der Förderverein dieses Schwimmbades. Und die haben gesagt, klar, macht das hier. Unser Schwimmbad ist denkmalgeschützt aus den 50er Jahren. Ihr könnt hier schwimmen, wir haben euch hier auf dem Gelände. Das ist einfach eine Win-Win-Situation für alle. Und die Leute sprechen uns an, hey, was ist das hier, was tut ihr hier? Die lokale Bevölkerung abzuholen ist ja die andere Baustelle, die man irgendwie wuppen muss. Und dadurch, dass alles sehr nahbar ist und die Leute einen auch proaktiv ansprechen, gelingt uns das hier hervorragend.
Einmal hinter dir geguckt, man könnte reinspringen, ganz ehrlich.
Wir machen das jeden Abend und jeden Morgen Team-Meeting, kein Witz. 6.30 Uhr findet im Becken statt.
Mit Synchronschwimmen?
Ha? Haben wir schon probiert. Gestern hatten wir Flossen und Wasserball und Tauchwettbewerb. Also besser geht's nicht. Es ist wirklich ein Traum.
Jetzt würde mich mal interessieren, wenn man jetzt diesen Beitrag gesehen hat und jetzt große Lust hat mitzumachen. Ihr werdet ja wahrscheinlich nicht nur hier Einsätze haben, sondern überall. Wie kommt man da auf euch zu?
Meinst du jetzt als Erwachsener oder als junger Bedarf. Mensch?
Ich glaube, wir werden ja ein großes Publikum ansprechen. Schreibt man euch da einfach an oder?
Also, wenn man zwischen 16 und 26 ist, schreibt man uns eine E-Mail, idealerweise gleich mit einer Bewerbung. Dann kommt man ziemlich zügig in die Jugendbauhütten. Als erwachsene Person darf man sich das gerne angucken und sich informieren. Wir geben da auch gerne Auskunft, aber haben leider bisher kein Konzept, wo wir auch erwachsene Denkmalretter irgendwie mittragen können. Aber den Impuls kriegen wir sehr häufig. Also eine Rentner-Jugendbauhütte ist immer ein sehr, sehr großer Wunsch.
Und Fachleute?
Dafür gibt es natürlich wieder einen anderen Bedarf. Wir haben immer Bedarf an kompetenten Menschen, die aber auch wirklich pädagogisch fit sein müssen. Die bewerben sich idealerweise direkt bei uns, landen dann bei mir oder bei meinem Chef und fangen dann irgendwie an, hier zu arbeiten bei uns.
Sag doch nochmal die Webseite, wo man das alles findet. www.denkmalschutz.de.
Das ist die Seite der Stiftung und die Jugendbauhütten findet man direkt über die Suchleiste.
Wir haben heute viel über Fachwerk erfahren, über historische Bausubstanz und was es bedeutet, sie zu erhalten. Aber eigentlich ging es uns um etwas anderes. Es ging auch um die Menschen dahinter, junge Menschen, denen es irgendwie unter den Nägeln brennt, hier was zu machen und was es bedeutet, für sie hier Hand anzulegen. Und es bedeutet eigentlich nicht nur für die Leute, was hier Hand anzulegen, denn so ein Denkmal rettet sich nicht selbst. Es braucht genau diese Menschen, die an die Zukunft dieser Denkmale glauben und sie entwickeln. Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.